Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Die Tage werden kürzer, draußen wird's kälter und wir blicken gleich nach Mallorca und wir hören von der Geschichte und von der Gegenwart der Jüdinnen und Juden dort. Herzlich willkommen. Die jiddische Sprache war mal in vielen europäischen Ländern sehr verbreitet, in Frankreich genauso wie in Deutschland oder auch in Russland. Seit der Shoah gibt es kaum noch jiddische Muttersprachler, doch einer von ihnen spielt in Aubervilliers im Speckgürtel von Paris jiddisches Theater mit Pferden. Was man sich darunter vorstellen muss, Bettina Kaps hat sich die Sache mal angesehen.
Conférence sur la langue jiddisch.
Für ein Volkstheater ist der Auftakt ungewöhnlich. Ein bleich geschminkter Zeremonienmeister im Frack kündigt einen Vortrag an, noch dazu auf Jiddisch und mit französischer Übersetzung. Er werde wiedergeben, was der Schriftsteller Isaac Bashevis Singer bei einem Bankett gesagt habe, am Tag vor der Entgegennahme des Nobelpreises im Jahr 1978.
Man fragt mich oft, warum schreibst du auf Jiddisch, als eine deutsche Sprache?
Man fragt mich manchmal, warum ich in einer derart toten Sprache schreibe. Ich frage zurück, warum eigentlich nicht? Sollte ich besser auf Chinesisch schreiben oder auf Türkisch? Für mich ist Jiddisch die reichste Sprache der Welt. Nicht in Technologie und auch nicht, wenn es um Maschinen geht, aber in Worten, die etwas über Menschen erzählen.
In Wörter, wo es gegeben wird, wegen Charakter, in Persönlichkeit.
Mit seiner singenden Sprache unterstreicht der Schauspieler Raphael Goldwasser Singers Humor und Wortwitz. Dann spielt das Quartett auf, Le Petit Mischmasch, und drei Rappen galoppieren in die Manege. Ihre Reiter balancieren auf den Pferderücken, springen herab und wieder hinauf, machen eine Kerze. Wie alle Männer, die im Verlauf des Stücks zu sehen sind, tragen sie Kippa und Schläfenlocken. Das Schauspiel rund um die jiddische Sprache und Kultur ist nur das erste von insgesamt 4 Theaterstücken des Exils, die er in den kommenden Jahren aufführen will, sagt Bachtabas, der Gründer und Direktor des Pferdetheaters Singaro. Ein Grund, warum ich mit der jiddischen Kultur beginne, ist ihre Musik. Klezmer ist fröhlich, das passt jetzt nach der Corona-Epidemie besonders gut. Außerdem ist Jiddisch nun mal die Sprache des Exils schlechthin. Eine Sprache ohne Territorium und eine Sprache, die, obwohl sie viel Deutsch enthält, Elemente aus vielen anderen Sprachen aufgenommen hat. Auch die Klezmer-Musik habe Elemente aller Kulturen aufgesogen, mit denen die jüdischen Musiker in Kontakt waren, sagt die Sängerin und Violinistin Ariane Cohen-Adad. Diese Musik der osteuropäischen, aschkenasischen Juden war zwar vom Gesang der Synagogen beeinflusst, aber es ist eine rein weltliche Musik. Wir arbeiten mit Archiven vom Anfang des 20. Jahrhunderts, weil wir dieses Repertoire ganz authentisch spielen und wiederbeleben wollen. Es ist toll, dass uns Bachtabas die Möglichkeit gibt, Klezmer mit Theater, Kunstreiten und Zirkus zu verbinden. Das macht Sinn und es funktioniert hervorragend. Die akrobatischen Zirkusnummern wechseln ab mit ruhigen Bildern. Da spazieren Gänse über die Bühne. Ein Rabbi mit breitkantigem Pelzhut zieht einen Eselskarren. Man sieht Reiter, die sich an den Füßen von scheinbar fliegenden Zuggänsen festhalten, so als ob diese sie gen Himmel entführen würden. Ein eng umschlungenes Brautpaar galoppiert. Auf einmal hebt die junge Frau ab und schwebt im weißen Hochzeitskleid, in großen Kreisen, nur durch ein Seil gesichert, durch die Luft. Die Verbindungen zu Marc Chagall sind offensichtlich. Andere Elemente hingegen verstehen nur Eingeweihte. Zum Beispiel Auszüge aus dem Kultfilm Die Book. So heißt ein Totengeist, der nach jüdischem Volksglauben in den Körper der Lebenden eintritt und sie verrückt werden lässt. Oder aber, dass jede der 6 weißen Tauben, die durch den Raum flattern, 1 Million getöteter Menschen symbolisiert. Ein Lied fällt aus der Reihe, weil es vom Band gespielt wird. Im Totenlied El Maleh Rachamim des Kantors Shalom Katz sind die Worte Auschwitz, Majdanek, Treblinka klar verständlich. Volkstheater ist für mich kein leichtes Theater, wo man alles sofort versteht. Es muss allerdings so gestaltet sein, dass jeder Zuschauer einen eigenen Zugang finden kann. Bachtabas inszeniert nun schon seit 37 Jahren Pferdetheater. Aber nie zuvor hat er Sprache eingesetzt. Raphael Goldwasser hat ihm bei der Textauswahl geholfen. Der 74-Jährige wurde in Buenos Aires geboren. In seinem Elternhaus wurde Jiddisch gesprochen. Heute ist er vermutlich der einzige Schauspieler in Frankreich, der diese Sprache beherrscht.
La langue Jiddisch, elle est pleine de musique.
Jiddisch ist voller Musik und Humor. Jiddisch sein heißt, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Bashevis Singer hat einmal gesagt, Jiddisch braucht keinen Staat, keine Waffen und kein Militär. Da stimme ich ihm voll und ganz zu. Goldwasser hatte Singers Rede über den Reichtum der jiddischen Sprache schon früher für eigene Theateraufführungen übersetzt. Nun zieht sie sich wie ein roter Faden durch das Pferdetheater. Jiddisch ist eine tolerante Sprache, deren Prinzip kommunistisch ist. Was mir gehört, gehört mir. Und was dir gehört, gehört auch mir. Mit der Klezmer-Musik ist es genau gleich. Natürlich gehört euch eure ganze Musik. Und die der anderen gehört euch auch. Das Pferdetheater Singaro zieht ein breit gemischtes Publikum an. Familien mit Kindern, die Pariser Oberschicht, Bewohner aus den Vorstädten. Sie alle konfrontiert Bachtabas nun mit der Erinnerung an die jiddische Kultur. Das ist meine Art, auf die unerträgliche Zunahme von Antisemitismus zu reagieren, auf subtile Weise. Fremdenhass beruht oft auf Unverständnis. Wenn ich die Zuschauer hier begeistern kann, vielleicht interessieren sie sich danach auch für diese ihnen unbekannte Kultur. Vielleicht kann ich ihnen ein bisschen den Geist öffnen. In einem der letzten Bilder wird auf einem Handkarren ein windschiefes Dorf, das jüdische Städtel, in die Manege gezogen und von wandelnden Kerzen abgefackelt. Fast alle Städtel in Osteuropa fielen der Shoah zum Opfer. Abschließend gibt Raphael Goldwasser noch einmal Isaac Bashevis Singer das Wort und bricht die Dramatik mit typisch jiddischem Humor. Warum eigentlich Witze erzählen? Wenn sie gut sind, sind sie allseits bekannt. Und wenn sie nicht gut sind, warum erzählt man sie dann? Der Schauspieler hebt sein Glas und lädt zum Trinken ein. Auf das Leben, sagt man im Jiddischen, für Prost.
L'chaim.
Eine bittere Geschichte und danach zu prosten, jiddisches Theater in der Nähe von Paris. Die Juden von Mallorca, die Tuetas, mussten schon vor Jahrhunderten ihrem Judentum abschwören. Das hat aber nur bedingt geholfen, denn auch getauft galt es als Makel, von Jüdinnen und Juden abzustammen. Manche heutige Mallorquinos haben diese Diskriminierung in ihrer Jugend sogar noch erlebt und manche kehren heutzutage zurück zur jüdischen Religion. Silke Fries hat sie getroffen.
Miquel Segura Aguiló ist ein älterer Herr von 76 Jahren. Wenn er sich an seine Hochzeit erinnert, dann ist Bitterkeit zu spüren.
Die Familie meiner Frau wollte nicht, dass ich sie heirate. Sie sagten, ich sei Jude, ich sei ein Jueta. Sie behaupteten, ich hätte einen Schwanz und würde schlecht riechen.
Aguiló ist ein Jueta, ein Nachfahre von Juden auf Mallorca, die zum Christentum konvertieren mussten. Die Vorurteile bekam er noch bei seiner Hochzeit zu spüren.
Ihre Eltern sagten das nicht, aber ihre Tante. Und ihre Vettern und Cousinen sprachen nicht mehr mit ihr. Noch am Tag vor der Hochzeit kam eine Abordnung der Verwandten zu ihrer Mutter und erklärte, es sei noch nicht zu spät, die Hochzeit zu verhindern.
50 Jahre ist das her. Seitdem hat sich viel verändert. Aguiló arbeitet nicht mehr als Juwelier, sondern schreibt Bücher über die Juetas. Er kennt die Geschichte der 15 mallorquinischen Familien, die im Mittelalter gezwungen wurden, ihre jüdische Religion aufzugeben.
Als der spanische König Jaime I. im 13. Jahrhundert Mallorca von den Mauren zurückeroberte, fand er schon eine jüdische Gemeinde vor. Er hat sie unterstützt, denn sie waren Kaufleute, Ärzte, Seefahrer und Kartografen. Die guten Beziehungen zum Königshaus hielten zunächst an, bis zum Jahre 1300. 1791. Da kam es zu einem Pogrom. In einer einzigen Nacht wurden 300 Juden umgebracht. Und das in Palma, einer Stadt von damals gerade mal 20.000 Einwohnern. Die Juden wurden entweder umgebracht oder sie mussten zum Christentum konvertieren. Eine Gruppe pflegte ihr Judentum heimlich weiter. Eine vierte Gruppe schließlich floh von der Insel.
Die Geschichte der Jüdinnen und Juden auf Mallorca reicht zurück bis ins 2. Jahrhundert. Doch Mallorca war lange eine arme Insel und vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchten viele Mallorquiner nach einem Sündenbock. Oft traf es die Juden. Wer nicht fliehen konnte, wurde zwangsgetauft. Wer sich weigerte, mit dem Tod bestraft.
Nur 50 Jahre später, 1435, kam es zu einem weiteren Aufstand gegen die Juden. Damals ordnete der Bischof von Palma an, entweder ihr konvertiert oder ihr werdet getötet. Bei der Kathedrale von Palma wurden die Juden mit einem Eimer Wasser getauft. Seit dieser Zeit gab es offiziell keine Juden mehr auf Mallorca. Es gab nur die Konvertiten. Fortan wurde unterschieden zwischen Altchristen und Neuchristen. Unter diesen Neuchristen gab es Menschen, die sich auch innerlich vom Judentum abwendeten. Aber es gab auch die Gruppe jener, die heimlich ihr Judentum pflegten. Sie haben also ein Doppelleben geführt.
Juetas wurden die Zwangskonvertiten genannt. Umstritten ist, ob der Name hergeleitet wurde von der katalanischen Bezeichnung für Jude oder für Speck. Als abschätzig und diskriminierend empfinde er diese Bezeichnung noch heute. Das sagt Luis Bonin, dessen Familie ebenfalls zur Konversion gezwungen wurde.
Jahrhunderte der Verfolgung haben dazu geführt, dass alle meine Vorfahren nicht nur katholisch waren, sondern sogar sehr katholisch. Ich weiß nicht, ob sie damit besonders ihren Katholizismus demonstrieren wollten. Wer aus einer Chueta-Familie stammte, ging besonders regelmäßig zur Kirche und hat besonders streng die kirchlichen Regeln befolgt. Das mag einem seltsam vorkommen, aber das geschah sicher aus der Angst heraus, verraten zu werden als jemand, der kein guter Katholik ist.
Einige der Chuetas wurden sogar Nonnen und Priester. Sie wollten demonstrieren, dass das Judentum in ihrer Familie der Vergangenheit angehörte. Viele aber lebten heimlich weiter nach dem jüdischen Gesetz, der Halacha. Wer verdächtigt wurde, war ein Fall für die Inquisition. Das gipfelte in einer öffentlichen Hinrichtung in Palma de Mallorca. Gerade mal 330 Jahre ist das her. 30.000 Menschen sollen zugesehen haben.
37 Chuetas wurden getötet, drei von ihnen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Das waren der Rabbiner Waltz, außerdem eine junge Frau namens Katharina Tarongi. Sie war nicht besonders gebildet und wusste nicht viel zu sagen zu den Anschuldigungen der Inquisitoren. Was sie wusste, ist, dass sie Jüdin sein wollte. Sie wollte ihrem Glauben nicht abschwören. Und auch ihr 17-jähriger Bruder wurde lebendig verbrannt. Beide weigerten sich, das Bild Jesu zu küssen und zu sagen, wir wollen Christen sein. Auch die anderen, die sich bereit erklärten, dem Judentum abzuschwören, wurden hingerichtet. Sie wurden allerdings zuerst mit der Garrotte erdrosselt, bevor man sie verbrannte.
Genau wie Miquel Segura Aguiló hat auch Toni Piña in seiner Familiengeschichte geforscht. Er ist ein bekannter Koch auf Mallorca. Heute gibt er Kurse in koscherer Küche.
Welche Fuente podía yo tener algo de solidez?
Aus welcher Quelle hätte ich mich bedienen können, um mehr herauszufinden über die ursprüngliche jüdische Küche auf Mallorca? Aus der Tora, aus der Genesis oder dem Buch Levitikus und den anderen biblischen Büchern. Wenn man sie gründlich liest und versteht, findet man dort quasi das erste Rezeptbuch, das weltweit gilt. Hier findet man, was man essen und wie man es zubereiten soll. Und während ich die Tora las und mir die Schwierigkeiten meiner Vorfahren hier auf Mallorca vorstellte, wurde in mir eine Spiritualität geweckt, die ich vorher nicht gekannt hatte. So begann sich mein ganzes Leben zu ändern. Für mich war das unerklärlich. Ich war nie ein Mensch, dem Religiosität wichtig gewesen wäre. Ich sage immer, dass meine Spiritualität über den Kochtöpfen entstanden ist.
In der Tora steht zum Beispiel, welche Tiere man essen darf und welche nicht. Fisch nur mit Schuppen, also kein Aal, bei Säugetieren nur Wiederkäuer und Paarhufer, also kein Schwein. Juden sollen keine Milch- und Fleischprodukte zusammen essen. Ein Cheeseburger wäre der Gipfel des Unkoscheren. Die Trennung von Milch und Fleisch geht auf eine rabbinische Interpretation der 5 Bücher Mose zurück. Toni Pinya zählt wie Agilo zu den vielleicht 15 Tschuetas, die zurückgekehrt sind zum Judentum. Für Angehörige der Familien, die im Mittelalter zur Konversion gezwungen wurden, geht das sehr formlos. Weil sie lange nur untereinander heiraten durften, reicht es, wenn sie nachweisen, dass in ihrem Stammbaum keine Mutter Christin war.
Es gibt Berichte aus dem Jahr 1691 über einige Mitglieder aus meiner Familie, dass sie heimlich das Judentum pflegten. Der letzte Chueta, der 1700 durch die Inquisition beschuldigt wurde, war einer meiner Vorfahren, ein gewisser Daniel Pinya. Auch Gabriel und Francisco Pinya mussten sich rechtfertigen, ebenso wie ein Toni Pinya und ein José Pinya. Es gab einige. Sie wurden nicht verbrannt, aber zu 10 Jahren Galeerendienst verurteilt.
Jeder auf Mallorca wusste von den Prozessen gegen die Pinyas. Niemand wollte mehr Geschäfte mit ihnen machen. Kaum einer sprach mit ihnen. Sie waren ruiniert. Für seine Familie blieb nur die Flucht aufs Land, nach Sóller im Nordwesten Mallorcas.
Als 1691 die letzte große Katastrophe über die Chueta-Familien kam, flohen viele dieser Familien aus Palma. Sie zogen in Dörfer, die am Meer lagen. Von dort wäre eine weitere Flucht übers Meer möglich gewesen. Sie flohen nach Sóller, Andratx, Alcudia, Pollença, Felanitx. Dort haben sich die Familien versammelt. Denn dort wurden Konvertiten nicht so streng verfolgt wie in Palma. Und dort konnten viele der Regeln und Gewohnheiten erhalten bleiben, die ihnen zeigten, dass sie von jüdischen Familien abstammten.
In Toni Pinyas Familie etwa wurde schon freitags das Haus geputzt, er vermutet, weil am Freitagabend der Schabbat anfängt. Nach Todesfällen verhängte seine Großmutter die Spiegel, so ist es traditionell auch bei Juden üblich. Und über Generationen wurde ein Messer vererbt, von dem er heute weiß, es ist ein Schächtmesser. Nach außen lebten Toni Pinyas Vorfahren als Katholiken, die Vorurteile der anderen blieben.
Meine Mutter ist heute eine alte Frau. Als sie geheiratet hat, musste sie das um 6 Uhr morgens tun. Die Leute wollten nicht, dass sie mit einem Chueta die Ehe einging. Die Mehrheit der Mallorquiner hat solche Verbindungen abgelehnt, obwohl die Gesetze dagegen schon eine Ewigkeit abgeschafft waren. Wenn man als Teenager zum ersten Mal ein Mädchen treffen wollte, dann sagten viele Eltern, mit diesem Jungen gehst du nicht aus, das ist ein Chueta.
Heute sind die Nachfahren zwangskonvertierter Juden gleichberechtigt auf Mallorca. Alle Karrierewege stehen offen und geheiratet wird, wen man liebt. Die meisten der rund 20.000 Chuetas sind bekennende Katholiken. Nach wie vor aber tragen sie die Nachnamen ihrer jüdischen Ahnen. Miró, Bonin, Fortesa, Pinya, das sind nur einige. Miquel Segura Agiló und Toni Pinya aber leben ihr Judentum heute ganz bewusst. Agiló sitzt im Vorstand der relativ jungen jüdischen Gemeinde und Pinya hat vor einem Rabbiner in Israel seine Frau erneut geheiratet.
Mein Leben hat sich in vielerlei Hinsicht verändert. Ich denke und handle heute anders als früher. Ich bin auf eine andere Weise glücklich. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber der Blick auf das Leben ist ein anderer als früher. Im alltäglichen Leben zeigt sich das zum Beispiel darin, dass ich mit meiner Frau Schabbat feiere. Meine Enkel wissen, ihr Opa ist Jude. Und das heißt, dass er am Samstag nicht arbeitet. Sie wissen, dass ich unsere Hühner schächte, bevor ich sie zubereite. Und wenn meine Enkel mit mir essen, dann essen sie koscher.
Glücklich als zurückgekehrter Jude. Wir haben auf Mallorca Nachfahren der Chuetas getroffen, der zwangsgetauften Juden. Und das war's aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.